Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch Podcast. Fabian,
Jawohl.
Mein allerbester. Du hast mir schon einige zahlreiche freundschaftliche Dienste erwiesen, über die ich mich sehr gefreut habe und für die ich sehr dankbar bin.
Aber
es gibt da eine Sache, die eindeutig, ganz klar, mit weitem Abstand hervorragt. Hast du eine Idee, was das sein könnte?
Nicht die geringste, nein.
Noch erhitzt von deinem letzten Tipp. Ich rede hier von diesem Körpergel, ne? Das ja eigentlich kühlen soll,
ja.
Aber mich irgendwie eher erhitzt hat oder wie auch immer, ich konnte es nicht so ganz einordnen, brauchte ich eine Abkühlung. Und siehe da, ich war, wie du weißt, im Supermarkt und habe endlich das Franzbrötchen-Eis entdeckt.
Geil.
Ich sag's ganz ehrlich, wie es ist, ne? Ich war mal in der angeblich ältesten Eisdiele Roms dreimal an einem Tag, weil das Eis einfach wirklich göttlich war. Ganz besonders Milchreis mit Sahne obendrauf. Klingt pervers, aber es war unfassbar gut. Also wirklich unglaublich gut. Ja, was soll ich sagen? Dieses Franzbrötchen-Eis steht dem im Nichts nach. Ich würde fast sogar sagen, es ist gleich auf, wenn nicht sogar ein Ticken besser. Es kann aber natürlich auch sein, ich müsste es vielleicht wirklich nochmal im direkten Vergleich checken, aber ist nicht so ganz handelbar, so ein Vorhaben. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, das Eis ist wirklich der absolute Hammer und ich liebe Franzbrötchen.
Ich liebe Franzbrötchen auch und dieses Eis ist für mich wahrscheinlich das beste Supermarkteis, das ich jemals gegessen habe. Ich muss ein bisschen einschränken, ich habe alle anderen Produkte dieser Marke auch getestet aus wissenschaftlichen Zwecken, die fand ich jetzt alle nicht so überragend, die waren okay, aber nicht überragend, aber das ist einfach eine absolut überragende Sorte, absoluter Wahnsinn, also der erste Löffel, der meinen Mund berührt hat, ich weiß noch dieses Gefühl von absoluter Fassungslosigkeit, wie etwas so geil schmecken kann, ja.
Das letzte Mal, dass ich derart beglückt war von einem, wie soll man sagen, von einem Milchprodukt, da ging es um so eine Quarkcreme mit Käsekuchengeschmack, yeah. dessen Namen ich hier nicht nennen werde und du bitte auch nicht, aus Gründen.
Ja, die hätten uns als Werbepartner haben können, die wollten uns nicht jetzt.
Es hätte niemals so loyale Werbepartner wie uns gegeben. Never ever, auf jeden Fall nicht. Alles, was sie gebraucht hätten, wäre halt eine Ladung Käsekuchenquark im Monat oder so, fertig. Naja, wie auch immer, das war jedenfalls das letzte derart krasse Highlight irgendwie an Milchproduktentdeckungen oder so. Und also das hier ist wirklich der Hammer. Ich werde auch, wenn wir in Hamburg sind, einfach den ganzen Tag nur Franzbrötchen essen bis zum Get-Now.
Ich auch. Denn Anfang November sind wir in Hamburg. Daniel und ich treten da im Hamburger Hafen im Zuge einer Hafenrundfahrt auf. Da könnt ihr euch noch Karten für sichern. Karten bzw. Links zu unseren anstehenden Veranstaltungen findet ihr in den Highlights bei Instagram. Ich glaube, der Ordner heißt auch, oder das Highlight heißt auch Veranstaltungen. Direkt daneben findet ihr ein Highlight, das heißt Holy. Wir haben seit letzter Woche eine Werbepartnerschaft und ja, ich habe gesagt, ich will da gar nicht so viel Aufhebens drum machen. Wir machen das, weil wir das Produkt geil finden. Wir haben da jetzt diese Woche mit angefangen. Ich habe da auch einen kleinen Text zugeschrieben. Wir versuchen so ein bisschen den Weg zu finden, das zu machen, ohne euch auf den Sack zu gehen damit, aber trotzdem unsere Werbetätigkeit auszuführen. Da gab es bisher auch absolut positives Feedback, außer ein, zwei Leute, die geschrieben haben, oh Gott, jetzt macht ihr auch noch Werbung für Holy. Ja, die sind sehr präsent, das ist mir auch aufgefallen, aber jetzt mal unter uns, an deren Präsenz ändert sich nichts, wenn wir es nicht machen. Und wir machen es halt aus zwei Gründen. Für uns war immer klar, wenn wir Werbung machen, dann weil wir das Produkt gut finden und weil wir mit den Leuten, mit denen wir da zu tun haben, ein gutes Gefühl haben. Und beides ist gegeben. Also unser Ansprechkontakt ist eine super, super nette Person. Da hatten wir direkt beide ein gutes Gefühl und wir feiern die Produkte. Also ja, solltet ihr damit liebäugeln, da zu bestellen und irgendwie das mal zu probieren oder ihr seid schon Bestandskunden, dann kauft über unseren Link, tut uns was Gutes und mehr will ich da auch heute gar nicht zu sagen.
So sieht's aus, liebe Leute. Ansonsten habt ihr wahrscheinlich gemerkt, wir quatschen hier schon seit fast 5 Minuten. Auch das hat ja einen gewissen Grund, Fabian. Warum ist das denn so? Und warum müssen wir kein schlechtes Gewissen dabei haben?
Ja, in der letzten Folge hatten wir so ein bisschen die Frage gestellt, weiterhin abschweifen, ja, nein, oder abschweifen, hinten anstellen. Und viele von euch haben geschrieben, viele als Kommentar unter dem Post, aber unglaublich viele auch per PN, dass wir doch bitte weiter abschweifen sollen, weil ihr das einfach mögt. Und ja, da kommt einfach jetzt wieder so der Zeitstempel ins Spiel. Ich nehme mir das vor, ich habe es ja schon mal versucht, bin gnadenlos gescheitert, das hat nicht geklappt mit dem Zeitstempel setzen. Wahrscheinlich war ich einfach zu blöd dafür. Aber ich versuche es nochmal, sodass künftig die Leute, die wirklich einfach True Crime haben wollen, einfach sehen können, wohin sie springen müssen. Und die uns abschweifen hören möchten, Gott sei Dank einige von euch, das freut uns mega, die können uns dann weiterhin wie gewohnt über Gott und die Welt reden hören.
Genau, und zum Thema Zeitstempel, klammern wir das Zeit mal aus, Stempel. Fabian, weißt du, welche Tiere Stinkfüße haben?
Keine Ahnung.
Hummeln.
Ah, warte mal, irgendwas habe ich da mal gelesen, ja, tatsächlich.
Das ist doch verrückt, oder diese süßen, kleinen, dicken, knolligen Dinger da, die immer total harmlos rumfliegen, die man am liebsten umarmen würde, die haben Stinkefüße. Und zwar deswegen, um halt ihren Stempel zu hinterlassen und halt irgendwie das Revier zu markieren, so wie ich das verstanden habe bei so einem Radiobeitrag.
Ich finde Hummeln verrückt, total geil, wenn ich da an so einer Blume vorbeigehe und da guckt so ein dicker Hummelarsch raus, dann habe ich direkt gute Laune, das ist irgendwie so,
ja. Ey, du musst dich unbedingt, jetzt stelle ich mir das gerade bildlich vor, mal als Hummel verkleiden. Das wäre so lustig, ich würde das so übelst feiern. Mach das mal bitte.
Ja, vielleicht bei einem unserer nächsten Live-Auftritte.
Wenn du mal irgendwann so ein Karneval-Special haben oder so, gehst du als Hummel.
Ja, Anfang nächsten Monat, 7.9. im Heimhof-Theater in Burbach, vielleicht komme ich als Hummel.
Ja.
Ja, abschweifen dürfen wir also weiterhin, beziehungsweise machen wir weiterhin. Heute müssen wir es trotzdem ein bisschen gering halten. Wir sind hier so zwischen Tür und Angel. Ich muss nachher noch mit den Hunden raus und dann arbeiten. Ich habe Nachtschicht heute. Ja, aber diesen Fall, den besprechen wir jetzt trotzdem. Ich bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Meine Meinung bei diesem Fall ist so ein bisschen wie so ein Jojo. Die geht so in alle Richtungen.
Hm. Ist es ein Cold Case oder?
Es ist ein wildes Ding. Es ist ein
okay.
Wahrscheinlich der bekannteste österreichische Kriminalfall. Mhm. Wir sprechen von einem Mord im Rotlichtmilieu. Wir sprechen von einem verhafteten Täter, der allerdings auf der Flucht ist seit 1997 und dadurch der meistgesuchte Mann Österreichs ist, beziehungsweise einer der 50 meistgesuchten Menschen der Welt.
Ach krass, okay.
Wir sprechen aber auch davon, dass es ja berechtigte Zweifel an seiner Schuld gibt und möglicherweise Interessenslagen, die dafür sprachen, ihm das in die Schuhe zu schieben. Und tatsächlich habe ich irgendwie, als ich den Fall das erste Mal wahrgenommen habe, vor 10 Jahren oder so, habe ich gedacht, okay, der ist doch ganz klar unschuldig, der Typ. Danach haben sich aber nochmal wieder Sachen ergeben, wo ich dann jetzt wieder denke, na, vielleicht war es doch. Also es ist ein absolut spannendes Ding.
Also es klingt auf jeden Fall wirklich sehr spannend.
Kenner der True Crime Materie, die wissen jetzt, der meistgesuchte Mann Österreichs, die wissen, wir sprechen natürlich von Tibor Foko.
Tibor wie?
Foko, F-O-C-O.
Ah, Tibor Foko, okay.
Das ist tatsächlich sein Name, also Fritz Honka, der Serienmörder aus Hamburg, der in dem Film Der goldene Handschuh, den du ja, glaube ich, auch gesehen hast.
Nur ein Trailer, aber ich wollte ihn immer mal sehen.
Ein wahnsinnig guter Film. Also der fängt wirklich diesen Schmutz und diese Perspektivlosigkeit dieser Szenerie, in der Honka sich bewegt hat, einfach so adäquat ein. Wir haben ja damals drüber gesprochen, wie die Dahmer-Serie, einfach dieses Feeling um Jeffrey Dahmer, dieses Lebensgefühl einfängt, aber der goldene Handschuh, ich sag mal so, der Dreck und auch die Perspektivlosigkeit springen einen quasi aus dem TV an, also es ist wirklich, du kannst es einatmen, so real ist es gespielt.
Ja, den Eindruck hatte ich auch tatsächlich beim Trailer, ich finde halt auch, dass dieser, also mein Bild des Täters ist eigentlich auch das des Schauspielers tatsächlich, weil ich finde, dass das ein so derartig überzeugender Charakter ist, so ausdrucksstark, und ich habe das Gefühl, dass er es auch einfach sehr gut gemacht hat, ohne den Film gesehen zu haben, so dass ich sagen muss, okay, die haben es geschafft, ein Bild zu erzeugen, das bei mir hängen geblieben ist, und das passiert nicht oft. Das schaffen nur gute Filme.
Ja, der hat das sehr, sehr eindringlich und sehr, sehr gut gemacht. Der weicht optisch ein bisschen ab von Honka tatsächlich, aber das war auch, ich glaube, da ging es einfach darum, da eine so eine ja wirklich Gestalt, die auch äußerlich unansehnlich ist, darzustellen. Und man hat sich dann, glaube ich, entschieden, das auf diese Art und Weise zu machen, nicht so hundertprozentig wie Honka selber aussah. Hm. Aber der sieht tatsächlich auch, ist auch ein Troll, sagen wir mal so.
Okay.
Auch wie auch immer, dieser Fritz Honka, deswegen bin ich abgeschweift zu ihm, der hatte den Spitznamen Farko Fritz, weil der halt immer Fanta Korn getrunken hat im goldenen Handschuh. Und darauf wollte ich hinaus, also im Gegensatz zu Farko Fritz ist also Foko tatsächlich der Nachname von Tibor Foko. Das ist kein Wortspiel und kein Spitzname, der heißt wirklich so.
Okay, sag mal bitte Tibor Foko, Farko Fritz, 10-mal hintereinander.
Nein.
Okay.
Der Fall beginnt, als am 13. März 1986 auf Bahngleisen in der österreichischen Stadt Linz eine Leiche gefunden wird. 6 Uhr morgens, eine weibliche Leiche auf diesen Linzer Bahngleisen. Schnell wird die Frau als die 23-jährige Elfriede H. identifiziert und der wurde offenkundig mitten ins Gesicht geschossen. Man kann direkt auch ersehen, dass sie offensichtlich auch vor diesem Mord, vor diesem Erschossenwerden stark misshandelt wurde. Also die ist offensichtlich stark verprügelt worden.
Mhm.
Elfriede H. ist diese Dame, die auf dem Foto ist, das ich dir geschickt habe, so ein buntes Bild, wo so eine junge Frau in einem Garten sitzt und gut gelaunt in die Kamera guckt. So ein bisschen verwaschen, natürlich von der Bildqualität her, klar, aus den 80er Jahren.
Ja. Eine junge, lebensfrohe, gut aussehende junge Dame im 80er Jahre Look.
Genau.
Und heute würde man so ein Bild mit einem Retro-Filter machen, das stimmt.
Ja, so ein bisschen Retro-Look hat das total, ne? Elfriede H. ist, wie gesagt, 23. Sie ist ausgebildete Friseurin, da war sie wohl auch relativ gut, hatte auch mit dem Gedanken gespielt, sich selbstständig zu machen, hat dann aber gemerkt, dass es einen Bereich gibt, in dem sie durchaus mehr Geld verdienen kann, im Rotlichtbereich. Also sie ist dann relativ erfolgreich in Linz anschaffen gegangen, in einem Linzer Bordell.
Mhm.
Warum jetzt also diese Frau da auf den Bahngleisen liegt, das kann erstmal niemand sagen. Man kennt sie so ein bisschen, wie gesagt, die Polizei kennt sie halt auch, man hat da diese Rotlichtszene im Blick, die hat jetzt niemals irgendwelche Verbrechen begangen, aber man kennt so seine Pappenheimer in Anführungsstrichen. Und dieses Maß an Gewalt, das ist für Linz in dieser Zeit erstmal total ungewöhnlich. Also sie wurde offensichtlich verprügelt, mhm. Ihre Jeans und ihre Unterhose waren heruntergezogen, sodass man ein Sexualverbrechen vermuten konnte. Dazu eben diese starke körperliche Gewalt und dann wurde ihr eben mitten ins Gesicht geschossen aus offensichtlich kurzer Distanz, quasi direkt unter das linke Auge. Da also keine Überlebenschance für sie.
Oh, ist das brutal, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Man ermittelt nun quasi so ein bisschen in ihrem Umfeld und natürlich auch in ihrem beruflichen Umfeld. Man geht davon aus, dass dieser Mord möglicherweise mit ihrem Dienst als Prostituierte zu tun hat, als Sexarbeiterin, dass sie da vielleicht irgendwie an einen falschen Freier geraten ist, dass es irgendwelche Streitigkeiten innerhalb der Szene gab. Und relativ schnell kristallisiert sich heraus, dass es da tatsächlich eine Art Spannungsfeld gibt.
Okay.
In dem Nebengebäude des Gebäudes, in dem Elfriede H. arbeitet, also die war quasi so ein bisschen als Free Agent unterwegs, die hat zu keinem Bordell gehört und auch nicht unbedingt zu irgendeinem Zuhälter. Die hat in so einem Gebäudekomplex gewohnt, wo die Wohnungen quasi so gemietet waren und die Damen haben dann beim Vermieter jeweils dann die Wohnungen angemietet für ihre Zwecke. Aber die hat, der hat dann quasi Miete kassiert, aber sie war jetzt keinem Zuhälter unterworfen, der irgendwie einen Prozentsatz von ihr kassiert hat.
Oh, okay. Ja, das ist jetzt ein echt wichtiger Hinweis, denn so mein allererster Gedanke ging genau in die Richtung, nach dem Motto Bestrafung eines Zuhälters, weil sie, keine Ahnung, vielleicht abwandern wollte, weil sie aufhören wollte, weil sie auf eigene Tasche mehr arbeiten wollte oder irgendwie irgendwas so in dieser Art, dachte ich halt erst.
Genau. Es gibt tatsächlich auch Zuhälter, die sie gerne in ihrem Stall hätten, denn sie ist bekannt in Linz. Sie ist auch eine offene, gut aussehende Frau und sie ist beliebt bei den Freiern und im Rotlichtmilieu generell, sodass es durchaus einige Zuhälter gibt, die sie ja gerne, die sich gerne ihrer Dienste sichern würden. Mhm. Unter anderem Tibor Foko. Tibor Foko betreibt in dem Gebäude, neben dem Gebäude, in dem Elfriede H. ihrer Tätigkeit nachgeht, den Bunny Club. Den betreibt er gemeinsam mit seiner Ehefrau und das macht er eigentlich nur so ein bisschen aus der Not heraus. Tibor Foko ist leidenschaftlicher Motorsportler und seit den 70er Jahren, späten 70er Jahren immer wieder auch Europameister bei verschiedenen Bergrennen, also so eine spezielle Art des Motocross. Mhm. Und ein bekannter Motorsportler, aber dieser Sport wirft eben nicht so viel Geld ab, kostet aber relativ viel Geld und so hat Tibor Foko sich dann entschlossen, im Rotlichtmilieu eine Bar zu gründen mit seiner Frau, um seine Motorsportkosten eben tragen zu können.
Bar heißt jetzt aber auch Bordell.
Ja, es ist ein Nachtclub, in dem aber auch Sexarbeit verrichtet wird, ja.
Okay.
Tibor Foko ist relativ gut aussehend und auch bekannt durch seine Motorsporttätigkeiten und so fällt ihm das auch relativ leicht, mit Frauen ins Gespräch zu kommen und die dann auch, wenn sie so ein bisschen Interesse vielleicht auch für die Thematik haben, dann für sein Bordell anzuwerben. Mhm. Vielleicht auch so ein bisschen diese Loverboy-Masche, also es gibt so Dokus über diese junge Generation von Zuhältern auf St. Pauli, die dann irgendwann später mal so die ganz alteingesessenen abgelöst haben, das waren auch alles so junge, dynamische, gut aussehende Typen, die dann auch oft den Frauen versprochen haben, dass sie ihre Freundinnen sind und die dann so reingeangelt haben. Mhm. Ob Tibor Foko das auf die Art und Weise gemacht hat, weiß man nicht. Ich habe nur öfter gelesen, dass er eben durch sein gutes Aussehen und seinen Charme irgendwie da schnell eine gute Connection zu diversen Frauen bekommen hat, die dann für ihn gearbeitet haben.
Ja, da gibt es ja auch zahlreiche Dokus, die irgendwie über diese St. Pauli-Generationenwechsel auch berichten.
Ja, die sogenannte Nutella-Gang und die GmbH.
Ja, genau. Ja. Die GmbH, genau. Da war einer, bei dessen Name mir jetzt entfallen Karate ist, Mark Tommy. Mike. Nee, den meinte ich nicht. Ein anderer, der irgendwie mit der Schöne sonst was.
Der schöne Klaus,
ja. Ja, der schöne Klaus, genau, da habe ich mal in so ein Doku reingeschaut, sehr interessant.
Ja, das ist interessant. Das ist interessant, vor allem, das sind so Relikte. Man guckt das dann irgendwie, das sind so Relikte aus einer grauen Vorzeit und man hat das Gefühl, dass wenn man diese Leute reden hört, die sind ja mittlerweile eigentlich alle tot, ob jetzt Karate Tommy, der schöne Klaus, Stefan Henschel, das ist der in so einem YouTube-Video so einem besoffenen Fußgänger so eine Schelle gibt, so beim Vorbeigehen.
Ah ja,
der halt auch
was willst du? Und dann
ja,
zack.
Ja, genau, der halt auch ein erfolgreicher Zuhälter und auch erfolgreicher, naja, halbwegs erfolgreicher Amateurboxer war. Und wenn man diese Leute reden hört in ihren Dokus, dann haben die alle was gemeinsam. Das war alles mal jemand, aber man hat so das Gefühl, das sind so traurige, graue Relikte, die so aus der Zeit gefallen sind und die ihrer großen Zeit hinterher trauern und die jetzt eigentlich nur noch so Schatten ihrer selbst sind, ne? Und
ja, das auch. Und auf der anderen Seite romantisieren die diese Rotlicht-Untergrundwelt, finde ich, sehr stark, sodass man auch immer das Gefühl hatte, ach, ist ja irgendwie so angenehm, so cool, so fancy irgendwie, was die so betrieben haben. Ja. Dabei muss man sich ja, also ne, das ist ja auch irgendwie eine Form von Menschenhandel gewissermaßen.
Total.
Ne? Also ja, also von daher ist es durchaus auch verwerflich. Aber wie sie darüber erzählen, klingt das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so normal. Ne? Das ist so alles aus einer Zeit, wo die, keine Ahnung, wo die Hausfrauen noch geführt irgendwie HB-Zigaretten geraucht haben und eine Funkuhr gelesen haben, so ungefähr. So, weißt du, das ist so die Epoche. Und ich finde, gleichzeitig kann ich mir total schlecht vorstellen, dass diese Person, so wie sie es damals gemacht haben, das ist so ein bisschen wie die 74er Nationalmannschaft im Fußball, heute noch irgendwie eine Schnitte hätte, da irgendwie zuzulangen.
Ja, es sind aber auch irgendwie, ja, es sind Leute, denen kann man so eine gewisse Sympathie nicht absprechen, wenn man die Reden hört, aber man weiß halt, dass das ganz schön dreckig gewesen ist, was die gemacht haben, ne?
Voll.
Speziell halt Karate Tommy, Thomas Born, immer wenn ich von dem Interviews gesehen habe, ich habe ja in Siegen ganz früher in so einem richtigen Assi-Studio trainiert, ich glaube, du weißt, welches ich meine.
Da, wo du drüber gewohnt hast?
Nee, das, wo eine Ex-Freundin von dir an der Sonnenbank gearbeitet hat.
Hä?
Athletik? Hat da nicht die...
Ach so, ah ja.
Lange her. Ja.
Okay, ich hatte mal früher... Ja, da müsste ich jetzt zu privat werden. Jedenfalls dieses Logo Athletik habe ich genau vor Augen. Ich könnte das vielleicht jetzt so nachmalen. Tatsächlich habe ich das immer gefeiert ein bisschen. Das war auch so ein Unikat. Das war, glaube ich, genau aus dieser Zeit auch.
Genau.
Es gab dann aber noch so einen anderen so ein Hinterhofverein in Siegen, bei dem ich zeitlang trainiert habe, so Anfang der 90er. Das war ganz cool, aber auch eher so containermäßig.
Also das Athletik war ein super ranziger Laden, super ausgestattet, aber damals schon sehr in die Jahre gekommen und so ein muffiger Keller. Und da denke ich immer so, wenn ich so Berichte sehe über diese Zeit auf dem Kiez, Karate-Tommy, der hätte da 1A reingepasst. Der grumpy Typ, der so an der Theke sitzt mit seinen Uncle Sam-Klamotten und einen Milchshake trinkt, egal, auf jeden Fall.
Ich erinnere mich so sehr, wie du das erzählst, an unsere Geschichte. Wollen wir das gerade noch erzählen mit der Fahrt nach Berlin? Oder haben wir es schon mal hier im Podcast erzählt?
Ich glaube nicht, nein.
Sollen wir jetzt noch oder weiß nicht?
Ich habe da gar nicht also, mehr so Erinnerungen dran.
Wir fassen mal kurz zusammen. Fabian und ich fahren gemeinsam nach Berlin, ist also auf jeden Fall auch schon über 10 Jahre her, weil ich ein Vorstellungsgespräch in Berlin habe. Es ging um ein Praktikum, sogar ein bezahltes Praktikum. Das ich aber nicht bekommen habe, sehr schade, Leute, wirklich sehr schade. Heutzutage ist es mir egal, weil ich was anderes mache. Damals hat es mir wirklich das Herz gebrochen. Fakt ist jedenfalls, wir fahren dorthin. Und weil ich es hasse, so irgendwie 4-5 Stunden lang mit dem Auto zu fahren und dabei ein Hemd zu tragen, ich wollte ja schon schick beim Vorstellungsgespräch auftauchen und erscheinen, habe ich quasi ein gebügeltes und gerolltes Hashtag-Trick von verschiedenen Außendienstmitarbeitern, also gerolltes Hemd in der Tasche. Und wir hatten im Vorfeld mit unserem Fahrer, der offensichtlich so diese Fahrerei, diese Mitfahrgelegenheitsgeschichte so ein bisschen professionell betrieben hat mit seinem Arbeitskollegen, darum gebeten oder gefragt, ob er in Berlin irgendwo ein Fitnessstudio, ein Schwimmbad, irgendwas kennt, wo er uns rauslassen kann, dass ich noch schnell unter die Dusche springen kann. Und Fabian wartet im Auto. Der Typ war uns nicht so hundertprozentig geheuer, muss ich sagen, so dass wir das, weißt du noch, den Deal hatten, ja, ja. Du wartest ja, unten, ja. Wenn ich nicht runterkomme rechtzeitig, dann rufen die Polizei oder irgend sowas. Also geht die Geschichte ab da mit mir alleine und dieser Person, der unterm Strich auch hat, also total nett war und sowas, ne? Weiter, wir sind dann da in dieses Fitnessstudio hochgegangen und mit jeder Stufe ertönte sozusagen DMX, X don't give it to, wie heißt das? X
don't so Lied von give dem it auf to you.
Ja, ja, genau so. Immer lauter, es wird immer lauter.
Ja, geiles Lied.
Und dann tauchen wir halt da oben auf und das war halt komplett genau so eine Athletik-Fitnessstudio Kiste da. Und in dem Moment, wie quasi wir die letzte Stufe erreichen und die Mucke so irgendwie komplett auf Volume ist, gucke ich halt nach rechts und dann kommt halt so ein Megakante, so mit so hawaiianischen Tattoos und auch so einer entsprechenden Frise an. Und geht so an mir vorbei und habe gesagt, ach du Grünein, wo bin ich jetzt gelandet? Dann gehen wir halt mit diesem Typen, unserem Fahrer, zur Rezeption, der da seine Leute kannte und dort auch jemanden treffen wollte, zur Rezeption und sagen so, hey, wir wollten mal duschen. Wir wollten mal duschen. Ich hatte die Angst meines Lebens. Gehe also mit ihm in die Umkleide, weil er mich dorthin geführt hat. Darin waren so ein paar Typen wie der hawaiianische Typ und der hawaiianische Typ selbst auch. Und ich habe mir nur gedacht, ey, wo finde ich jetzt hier einen Ausweg? Wie komme ich hier wieder raus? Unterm Strich, alles gut, alles harmlos. Ich habe einfach super schnell geduscht, war in 72 Sekunden wieder unten beim Fahrbahn und wir sind abgedüst. Aber das war auf jeden Fall ein Erlebnis, sage ich euch.
Ja, du warst auch ein bisschen blass, als du runterkamst.
Ja, ne? Eigentlich wollte ich frisch sein.
Auf jeden Fall. Ja, ich erinnere mich jetzt an diesen Trip. Das war ein geiler Trip. Danach sind wir nach Bremen gefahren, haben da Fußball gespielt. Das war echt sehr, sehr cool.
Ja.
Um das abzuschließen, diese ganze Altzuhälter, ich glaube nicht umsonst, haben die sich eigentlich alle selbst das Leben genommen auch, ne? Also das spricht dann wieder dafür, so dieses, die große Zeit in Anführungsstrichen verherrlichen, aber dann danach nie wieder so richtig auf den Boden gekommen sein. Einfach dem viel zu lange hinterher getrauert, dass man mal jemand war.
Ja, und vielleicht auch perspektivlos, ne? Voll. Einen ähnlichen Erfolg irgendwo in einem anderen Bereich wieder zu erlangen. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass so dieses 9-to-5-Leben für solche Leute einfach auch nicht attraktiv genug ist, ne? Also wenn du halt es schaffst, dir bei einem Job, der dir also wirklich so maximalen Ertrag bringt und halt aber gleichzeitig komplette Freiheit zulässt, was so dein Lebensstil betrifft, Uhrzeiten und so weiter und so fort, glaube ich, ist es sehr schwierig, so den normalen Meilenstein hinterher zu jagen, die so ein normaler Job bieten.
Das glaube ich. Bietet. Das glaube ich auch. Ja. Da wäre es jetzt spannend, mit Tibor Foko drüber zu sprechen, um den Bogen zu ihm zurückzuschlagen, der eben in diese Welt eingetaucht ist im September des Vorjahres, also 1985 des Vorjahres des Mordes, um eben seinen Motorsport mit den Einkünften aus dem Club finanzieren zu können. Also man muss jetzt auch sagen, dadurch, also der war, wie gesagt, gefeierter Motorsportler und hatte diesen Club, aber war jetzt kein reicher Mann, ne? Also der ist irgendwie, konnte der das ganz gut unter einen Hut bringen, konnte ganz gut durchs Leben kommen, aber war jetzt irgendwie niemand, der da jetzt mit den Millionen um sich schmeißen konnte.
Ja, okay.
Der ist 29 zum damaligen Zeitpunkt, von dem hast du auch ein Foto.
Das ist das allererste Bild?
Ja, genau.
Ja, ja, wie du schon sagtest, so ein junger, auch gut aussehender Typ, so ein Dandy-Verschnitt. Ne? Also da hat er irgendwie so ein Jackett, ein Hemd an, längere Haare, wirkt so ein bisschen, ja, so, wie soll man sagen, stilvoll ungepflegt, weißt du?
Ja, genau. Also so ein bisschen so, so verwurschtelt, aber so gewollt verwurschtelt.
Ja, wie so ein Lebemann auf jeden Fall. Ja.
Genau. Nachdem die Polizei jetzt also mit diversen Informanten und Zeugen redet, formt sich für die relativ schnell der Verdacht, dass Tibor Foko das Opfer getötet haben könnte, weil die eben nicht für ihn arbeiten wollte. Also er hat immer wieder versucht, sie davon zu überzeugen, in seinem Bunny Club zu arbeiten. Er hat das so auf die gute und nette Art versucht. Mhm. Es gibt also, wie gesagt, überhaupt keinen Hinweis darauf, dass der mal irgendwie massiver geworden ist oder gewalttätig oder drohend. Aber er hat es halt einfach sehr, sehr häufig versucht. Das war bekannt. Das Opfer hatte auch schon mit anderen darüber gesprochen, dass er eben sehr, sehr hartnäckig ist. Und so ist das dann für die Polizei quasi der erste Ansprechpartner.
Mhm, kann man verstehen.
Aufgrund verschiedener Zeugenaussagen und dann der Untersuchung der Leiche geht man davon aus, dass sie in der Nacht auf den 13. März 1986 zwischen 1 und 3 Uhr morgens gestorben ist. Und jetzt begibt man sich also daran, die Alibis der Verdächtigen zu sichten, also speziell das von Tibor Foko. Der erzählt, er sei die ganze Nacht über zu Hause gewesen, habe gegen 12:30 noch einen Anruf aus der Bunny Bar bekommen von den Thekenkräften da, die wollten noch irgendwas abklären. Also das sagt er dann so, das kann man natürlich auch nachprüfen, da kann man ja mit den Leuten in der Bar dann sprechen und kann natürlich auch den Verbindungsnachweis dann irgendwie einholen. Und auch seine Frau sagt, dass er die ganze Nacht zu Hause war.
Okay. Jetzt wäre wieder wahrscheinlich so eine tiefbohrende Frage von mir, an welchem Wochentag das war. Deswegen frage ich das allerdings, weil ich mich frage, ob es denn da auch Tage, so typische Tage gibt, an denen so ein Geschäft offen hat oder eben nicht oder hatte.
Erneut.
Weißt du? Also wäre seine, worauf ich hinaus will, ist sozusagen sein Alibi, zu Hause gewesen zu sein, auch wirklich nachvollziehbar anhand der Geschäftszeiten.
So. Keine Ahnung, ich kann das erneut nicht sagen, was es für ein Wochentag war. Der Laden war ja offensichtlich offen. Er wurde aus dem Laden angerufen, da gab es irgendwas Organisatorisches zu klären. Er war einfach nur nicht zugegen an diesem Abend. Warum auch immer, ob er da spezielle Tage hatte, wo er einfach auch mal Zeit für sich wollte, keine Ahnung.
Ja, gut. Ja, ich habe mich das einfach gefragt, auch weil die Frau jetzt zu Hause geblieben ist. Ne? Ja. Klingt für mich nach einem eher verkaufsschwachen Tag, denn dann kann sowas ja auch so ein Telefonat zum Geschäftsabschluss gewesen sein.
Ja, wobei also die Frau war nicht so involviert in der Bar. Das gehört ihr mit.
Ach so, okay.
Das gehört ihr mit, okay. Aber die hat eher so die buchhalterischen Sachen gemacht und so. Er war dann eher der Geschäftsführer. Ich glaube, das hatte auch ein bisschen damit zu tun, dass bestimmte Geschäftsgründungen auch so alleine gar nicht so leicht sind. Ich glaube, so lief das irgendwie, dass sie dann zu zweit das eröffnen mussten.
Okay.
Wie auch immer, sie sagt also aus, dass er die ganze Nacht zu Hause war. Dieses Telefonat hat auch stattgefunden, laut den Bediensteten der Bunny Bar. Und es findet sich ein Zeuge, der den Mord wahrscheinlich gesehen hat. Deswegen kann man jetzt ungefähr davon ausgehen, so gegen 3 Uhr, der sagt, er hat 4 Personen Richtung Gleise gehen sehen. Da ungefähr, wo der Mord stattgefunden hat, eine Person wurde von 2 anderen gestützt. Und er ist davon ausgegangen, oh, die wird betrunken sein, diese Person, 2 tragen die so nach Hause, also ganz normales Bild, so nachts irgendwie, ne? Dann hat er 2 Geräusche gehört, die er für Schüsse hält, aber konnte das jetzt nicht verifizieren und deswegen geht man davon aus, dass er da diesen Mord quasi fast beobachtet hat. Also man weiß jetzt so ein bisschen, da waren also mindestens neben dem Opfer noch 2, vielleicht sogar 3 andere Leute anwesend.
Ja, und 2 Geräusche hat er gehört.
Genau.
Okay, das heißt, es müsste dann ein Schuss daneben gegangen sein.
Ja, oder er hat irgendwas anderes gehört und das dann für einen Schuss gehalten. Also Fakt ist auf jeden Fall, sie hat einen Schuss im Gesicht. Also ja. Ob da was daneben ging oder so, keine Ahnung. Die Polizei befragt Tibor Foko erneut und auch eine Angestellte von ihm, Regina U., die in der Bunny Bar arbeitet und die angeblich ein Verhältnis mit ihm hat. Also da kann man jetzt vielleicht so ein bisschen davon ausgehen, dass das dann auch so ein Ding war, dass er die mit seinem Charme um den Finger gewickelt hat und dann durch dieses in eine Beziehung, in eine Affäre übergehen, dann vielleicht sie dazu gebracht hat, für ihn zu arbeiten, so wie wir eben das spekuliert haben. Mhm. Und siehe da, seine Ehefrau widerruft auf einmal ihre Ursprungsaussage und sagt jetzt aus, dass er nicht die ganze Nacht zu Hause war. Er ist irgendwann nach dem Telefonat mit der Bunny Bar gefahren und auch in einem Erregungszustand. Und die Angestellte Regina U. sagt an, dass sie bei diesem Mord zugegen war in dieser Nacht. Sie erzählt der Polizei nun, dass Tibor Foko tatsächlich erneut mit dem Opfer gesprochen hat, um sie anzuwerben in seiner nahegelegenen Werkstatt. Also der hatte in der Nähe der Bunny Bar so eine Werkstatt für seinen Motorsportkram.
Ja.
Da hat er mit dieser Regina U., mit der er auch eine Affäre hatte, quasi abgehangen, hat dann das Opfer dahin gebeten. Die haben gesprochen, erneut hat sie sich geweigert und Tibor Foko ist dann einfach sauer geworden, hat so eine Getriebewelle, also so ein Motorteil aus einem Regal genommen, das dem Opfer auf den Kopf geschlagen, die lag dann daraufhin blutüberströmt auf dem Boden. Dann hat Tibor Foko einen Bekannten angerufen, die drei haben die verletzte Dame zu den Gleisen gebracht und Tibor Foko hat einen Revolver gezogen, hat den Zeigefinger von Regina U. auf den Abzug gelegt, also ihr in die Hand gegeben und ihren Finger auf den Abzug gelegt und dann mit seinem Zeigefinger quasi geschossen. Also, sodass sie beide den Abzug ziehen quasi.
Ja, und Elfriede war zu dem Zeitpunkt dann ohnmächtig, oder wie?
Die war durch diesen Schlag mit dieser Getriebewelle und es gab dann wohl auch noch Schläge und Tritte auf dem Boden, war sie quasi bei Bewusstsein, aber wehrlos.
Das heißt also, wenn man Reginas Schilderung folgt, würde das bedeuten, dass er von zu Hause aus aufgebrochen ist und dann doch noch in der Nacht im Bunnies Club beziehungsweise halt in dieser Motorwerkstatt gewesen ist.
Genau.
Ja, was natürlich jetzt extrem auffällig ist, ist, dass es eine sehr detaillierte Erzählung ist und auch, dass es ja dieser Aspekt des gemeinsamen Abdrückens. Das ist ja schon auch ganz schön mutig, sowas dann zu sagen. Denn es würde ja zumindest einen Versuch unterstellen, mögliche Fingerabdrücke zu erklären.
Ja, also es gibt natürlich keine Mordwaffe, das heißt, man kann auch keine Fingerabdrücke irgendwie sehen. Aber diese Sache, dieses Involvieren von ihr, ist tatsächlich etwas, was diese Aussage als natürlich sehr, sehr glaubhaft erscheinen lässt. Denn sie sagt ja quasi aus, dass sie letzten Endes diesen Schuss abgegeben hat, wenn auch natürlich so leicht gezwungen von ihm, aber sie war halt sehr, sehr involviert und deswegen wird dieses Geständnis natürlich als hochglaubwürdig eingestuft. Sie sagt dann aus, dass Tibor Foko sie danach gezwungen hat und eine weitere Angestellte Blutspuren in dieser Garage, in seiner kleinen Werkstatt zu beseitigen und dann eben quasi die Leiche da liegen gelassen hat.
Ja, was sagt denn die andere Angestellte dazu?
Ja, die bestätigt das tatsächlich.
Okay, also dann ist es ja, also wie du schon gesagt hast, aufgrund dieses Detailreichtums und auch dieser Einbringung der eigenen Person hat man wirklich den Grund anzunehmen, dass es sich hier um die Wahrheit handelt. Und wenn das dann auch noch von einer dritten Person bestätigt wird, umso mehr, würde ich sagen. Ja. Gleichzeitig frage ich mich natürlich, welchen Grund Tibor Foko haben sollte, Elfriede so brutal umzubringen oder überhaupt umzubringen. Denn letztendlich war sie ja einfach, also sagen wir mal, nur eine interessante Kandidatin für seinen Betrieb, wenn man so möchte. Und dadurch entsteht ja nicht so eine Wut.
Ja, hier wird jetzt so ein Szenario gezeichnet, dass er einfach jähzornig gewesen ist aufgrund dieser andauernden Zurückweisung durch die Geschädigte, dass er das halt einfach nicht kannte, so zurückgewiesen zu werden. Er hat damit bekommen, was er wollte und irgendwann sind ihm dann aufgrund der Zurückweisung die Sicherungen durchgeknallt. Das ist natürlich ein sehr, sehr schwaches Motiv, da hast du recht. Aber je nachdem, wie so eine Persönlichkeitsstruktur ist, durchaus nicht komplett weit hergeholt. Ne?
Was weiß man denn über seine Gewaltbereitschaft? Also letztendlich ist es ja ein recht hartes Milieu, in das er sich da eingelassen hat. Und man muss sich ja schon fragen, okay, er ist eigentlich Motorsportler und jetzt eröffnet er mal eben einen Nachtclub-Bordell, wo man ja auch weiß, es gibt eine harte Konkurrenz, es gibt auch eine vielleicht gewaltbereite Konkurrenz, es gibt auch Zuhälter. Es geht hier richtig um die Kohle. Das heißt, man muss ja schon ein gewissermaßen hartes Auftreten haben. Weiß man irgendwas darüber?
Ja, er ist jemand, der dem Kraftsport sehr zugetan ist und der wohl auch sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt, also der sich durchaus zu wehren weiß. Zwar sehr, sehr charmant und nett sein kann, aber eben auch seine Interessen massiver durchsetzen, wenn nötig. Mhm. Es gibt irgendwo, habe ich mal einen Artikel gelesen, da hat eine Ex-Partnerin irgendwie gesagt, dass er sadistische Züge hat, aber sie sich nicht vorstellen kann, dass er jemanden töten könnte. Also er scheint schon jemand auch gewesen zu sein, der nicht ganz ohne war, sagen wir mal so.
Ja, okay.
Aber du hast natürlich recht, aufgrund dieser Zeugenaussagen und all dem, da ergibt sich doch ein relativ klarer Tatverdacht und so beginnt am 23. Februar 1987 der Prozess gegen Tibor Foko, gegen eben diese Regina U., die den Schuss ausgeführt haben soll, und Peter L. Peter L. ist der Bekannte, den Tibor Foko angeblich angerufen hat, der mithelfen sollte, die Leiche zu den Gleisen zu bringen. Mhm. Tibor Foko wird angeklagt, nicht nur des Mordes, sondern auch des illegalen Waffenbesitzes und der Zuhälterei. Also da kommen so ein paar Punkte zusammen. Und dieser Prozess an sich zieht sich über 20 Verhandlungstage, also gemäß des Themenkomplexes eigentlich eine angemessene Zeit. 70 Zeugen und Zeuginnen sagen in diesen 20 Tagen aus, es kommen Sachverständige zu Wort. Und im Prozess werden dann Tibor Foko und auch Regina U. dazu gedrängt oder darum gebeten, bei einer Rekonstruktion der Tat teilzunehmen, also quasi eine Ortsbegehung des Tatortes und eine Rekonstruktion zu starten. Das machen sie dann auch, startend in dieser Werkstatt, wo dann die Tat soweit nachgestellt wird, hin zu den Bahngleisen, und man macht sich so ein Bild vor Ort, ob das so gewesen sein kann. Regina U. ist da die ganze Zeit relativ stark dabei, also die schildert quasi an jedem Ort, wie es gelaufen ist und was sie getan hat. Tibor Foko nimmt zwar teil, also auf Zuruf der Polizisten, also die sagen, jetzt machen sie mal das, und er macht das dann alles, er führt diese Taten aus, er beharrt aber konstant darauf, dass er unschuldig ist, dass er nicht in dieser Nacht da war, dass er zu Hause war und dass er mit dieser Tat nichts zu tun hat.
Ja, das spiegelt seinen Gesichtsausdruck auch wieder. Letztendlich sieht man hier halt hier so eine Horde von Menschen, die ihn da irgendwie umzingelt. Vor ihm eine Frau mit so einer gelben Jacke und so einem roten Schal oder Halstuch, und er muss einen Revolver halten und guckt so fraglich zur Seite, ne? Nach dem Motto so, okay, was muss ich jetzt machen? Ne?
Genau.
Das sieht man ihm an.
Ja. Seine Theorie ist, beziehungsweise der Narrativ, den er spinnen möchte, ist, dass Konkurrenz ihm einfach diesen Mord in die Schuhe schieben möchte, weil er relativ erfolgreich ist tatsächlich mit seiner Bar. Die gibt's, wie gesagt, noch kein Jahr, aber die läuft sehr gut. Und wie gesagt, er ist kein reicher Mann, er kann da gerade so diese Bar und den Motorsport finanzieren, aber er hat irgendwie Grund zur Hoffnung, dass sich das in Zukunft steigert, und er hat so das Gefühl, er soll aus dem Geschäft rausgedrängt werden, bevor es überhaupt richtig losgeht. Also so nach dem Motto, vielleicht hat irgendein anderer Zuhälter sowieso ein Hühnchen zu rupfen gehabt mit dem Opfer und nutzt eben diese Chance, um ihm die Tat in die Schuhe zu schieben.
Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Hatte er denn im Motorsport noch eine Schnitte? Also
ja.
War das mehr so ein Talent, was quasi dann irgendwie nie so richtig keinen Durchbruch erlebt hat? Oder war es wirklich auch eine Perspektive, dass er dann noch irgendwann auch komplett zum Motorsport wechseln konnte?
Nee, also das wäre es wahrscheinlich nicht gewesen, weil da einfach nicht so das Geld drin ist, aber er war in seiner Sparte mehrfacher Europameister. Also er war tatsächlich talentiert, ja.
Ja, okay, alles klar. Denn was ich sagen möchte, ist, so ein Kurswechsel könnte natürlich auch darauf schließen lassen, dass er generell so ein bisschen unzufrieden mit seiner Situation gewesen ist. Weißt du?
War er wahrscheinlich auch, was das Einkommen angeht, ne? Weil da einfach nicht so das dicke Geld zu holen war. Er war zwar sehr gut in dem, was er tat, aber es ist halt nicht so ein Breitensport, wo jetzt irgendwie super viel Publikumsinteresse herrscht und dann dementsprechend viel, viel Geld zu holen ist. Ne?
Naja, genau.
Aber all seine Theorien, all seine Einwände, die bringen nichts. Er wird nach diesen 20 Prozesstagen zu lebenslanger Haft verurteilt. Elfriede U. bekommt eine geringe Strafe, weil man da so ein bisschen
Regina sieht, meinst du?
Weil man da so ein bisschen sieht, dass sie Angst hatte, dass sie gedrängt wurde, dass quasi er auch die Tat ausgeführt hat. Und auch der vermeintliche Helfer Peter L., der mitgeholfen haben soll, die Leiche wegzuschaffen, der bekommt eine 18-jährige Haftstrafe, obwohl auch er natürlich abstreitet, irgendwas getan zu haben. Letztlich wird Regina U. sogar komplett freigesprochen, weil einfach die Umstände laut Gericht so schwerwiegend, dass sie keine andere Möglichkeit hatte, als an dieser Tat beteiligt zu sein, um Schaden von sich selber abzuwenden. Und weil sie halt geständig war und sich als für die Aufklärung des Falles einfach wichtiges Element gezeigt hat, lässt man sie dann einfach komplett gehen.
Ja. Mhm.
Die Waffe wird nie gefunden. Also es gibt jetzt auch jetzt nicht unbedingt so, dass man irgendwas abgleichen kann. Und wir halten also fest, Tibor Foko wird in erster Linie verurteilt, weil seine Frau das Alibi zurückgenommen hat und weil Regina U. einfach eine sehr, sehr klare Schilderung der Abläufe der Nacht vorgenommen hat.
Nochmal zur Frau, dass sie ein Alibi zurückzieht, ist natürlich auch heftig. Ne? Das ist, also muss man so sehen, natürlich schwingt da natürlich auch eine gewisse Botschaft mit. Lag das jetzt daran, dass sie mitbekommen hat, dass es Regina gab, oder wie kam das zustande?
Das wurde so explizit nicht gesagt. Also es wurde eher so gesagt, dass sie das getan hat, dieses Alibi zurücknehmen, weil sie dann sich besonnen hat, ja, ich kann das dann doch nicht decken, da ist jemand ums Leben gekommen, ich kann...
Ja, okay.
So, ne? Also jetzt nicht eher so als Retourkutsche für diese Affäre. Ich denke, da wusste sie vorher schon von, dass ihr Mann da vielleicht auch das ein oder andere Gspusi hatte, wie man in Österreich sagen würde. Aber... Ja, gut gefunden hat sie es wahrscheinlich nicht, aber es scheint jetzt keine direkte Konterreaktion daraufhin gewesen zu sein.
Ja.
Innerhalb der Geschworenen macht sich allerdings so ein bisschen Zweifel breit. Also die verurteilen ihn mit einem Verhältnis von 7-2. 7 sind von seiner Schuld überzeugt, aber auch nicht so richtig. 2 denken, dass er unschuldig ist. Und auch der Gefängnisdirektor der Justizanstalt in Krems, in der er einsetzt, der ist vollkommen überzeugt davon, dass Tibor Foko unschuldig ist. Der lernt ihn da kennen, die führen auch öfter Gespräche, auch im Rahmen von dieser Aufarbeitung der eigenen Tat in der Haft, um dann eventuell mal wieder ins normale Leben übergehen zu können. Und der ist ebenfalls davon überzeugt, dass Tibor Foko diese Tat nicht begangen hat. Und er versucht, also der Gefängnisdirektor dieser Haftanstalt, in der Tibor Foko sitzt, versucht... gemeinsam mit Teilen der Geschworenen eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu erwirken. Das ist ja auch geisteskrank. Ne? Also
das ist schon total verrückt. Das muss ihn ja überhaupt nicht jucken. Ne?
Ja. Das ist ein Szenario, was total skurril ist. Ne? Da sitzt jemand in deiner Anstalt, du bist dafür verantwortlich, dass der sicherheitsverwahrt wird, quasi, dass der nicht mehr rauskommt und seine Tat absitzt, und du arbeitest aber daran, den rauszubringen, weil du von seiner Unschuld überzeugt bist.
Das muss ja ein unerträglicher Häftling gewesen sein, dass er schnell wieder raus soll. Nein, Spaß, aber es erfordert ja einfach auch unglaublich viel Arbeit und Aufwand, und natürlich auch das ist mal wieder so eine Image-Sache, denn wenn du dich für einen verurteilten Mörder und Zuhälter einsetzt, dann ist es jetzt auch nicht unbedingt förderlich für deinen eigenen Ruf. Und deswegen sollte man sich, glaube ich, sowas genau gut überlegen. Und wenn er das dann macht, dann bedeutet das eben, dass er sich dessen auch bewusst ist.
Genau. Und er tut dies, weil es durchaus Grund zum Zweifel gibt. Denn auch diese Schilderung, so detailliert sie auch war, die wirft Fragen auf. Beispielsweise soll er sie, das Opfer, ja mit so einem Getriebeteil auf den Kopf geschlagen haben.
Ja.
Dieses Teil wurde in der Werkstatt auch gefunden, es wurde untersucht, es ist komplett rostig, also man kann davon ausgehen, dass es nicht irgendwie abgeschliffen oder gereinigt wurde nach der Tat, weil noch überall Rost drauf ist. Es findet sich aber kein Blut, kein Gewebe, keine Haare, nichts. Und das sollte ja dran sein, wenn er sie damit auf den Kopf geschlagen hat, dann hätte es da irgendwelche Anhaftungen gegeben.
Ja.
Es gibt kein Blut in der Werkstatt, nichts, obwohl sie minutenlang auf dem Boden gelegen haben soll und er auf sie eingeschlagen und eingetreten haben soll. Auf der Kleidung der Toten finden sich keinerlei Rückstände von Öl- oder Eisenspänen, die in der Werkstatt quasi überall sind. Da wird geschliffen, da wird gearbeitet, da ist überall so Metallstaub, da ist Öl. Nichts davon findet sich auf ihrer Kleidung, aber sie soll minutenlang auf diesem dreckigen Boden gelegen haben und sich gewälzt haben.
Und das kriegst du nur wirklich nicht so einfach abgewaschen, ne?
Genau.
Das muss man jetzt auch wirklich sagen. Das ist also dieses gerade so Metallindustrie Späne und sowas, A, haben die einen sehr starken Eigengeruch, und B, lässt sich diese auch nicht so einfach abwaschen. Also jeder, der mal schon mal irgendwie in der Industrie oder sowas gejobbt hat, der weiß, wovon ich rede.
Genau.
Das ist nichts, was so einfach spurlos verschwinden würde.
Ja, ganz genau. Und das sind aber alles auch Dinge, Informationen, die vor Gericht die Geschworenen nicht bekommen haben, beispielsweise.
Ah, okay.
Und da ist natürlich klar, da zeichnet sich dann für die ein relativ klares Bild.
Mhm.
Aber hier, diese Zweifel, die aufkommen, die sind schon massiv. Auch ist die Garage voll mit Hundehaaren, denn Tibor Foko hält einen Rottweiler. Auch Hundehaare sind nicht gefunden worden zum damaligen Zeitpunkt an der Leiche.
Ah ja.
Und das sind alles Sachen, die hätten da sein müssen. Dazu kommt raus, dass die Frau von Tibor Foko erneut verheiratet ist mit dem ermittelnden Kriminalpolizisten, dem gegenüber sie das Alibi widerrufen hat.
Aber sie sind doch schon verheiratet. Also die sind ja jetzt nicht gerade getrennt, oder?
Die sind getrennt. Also Tibor Foko und seine Frau sind getrennt. Und sie ist dann aber zusammen mit dem Kriminalpolizisten, der ermittelt hat und gegen dem gegenüber sie das Alibi widerrufen hat, und den heiratet sie dann auch.
Also, aber wann haben die sich getrennt? Die waren auch zum Tatzeitpunkt noch zusammen?
Ja, aber natürlich nach der Verurteilung gab es eine Härtefallscheidung.
Ja, okay. Mhm.
Ja. Also auch interessant, dass die jetzt mit dem Ermittler zusammen ist.
Ja, auf jeden Fall sehr interessant.
Und das, wie gesagt, ausgerechnet der den Mann hinter Gitter gebracht hat und wo sie dann dieses Alibi hat platzen lassen. Also, das dann, wie gesagt, dazu zu diesen Spuren, die da fehlen. Der Richter lehnt allerdings eine Neuaufnahme des Verfahrens ab, also obwohl da auch diese ganzen Spuren an der Leiche fehlen, der sagt aus, oder der hat die Theorie, da gibt es noch nicht mal irgendwie einen Sachverständigen dazu, der gehört wird, der sagt, okay, die Leiche hat auf den Schienen gelegen, die hatte diese Hundehaare, diesen Metallstaub an ihrem Mantel, dann ist ein Zug vorbeigefahren und durch den Fahrtwind von dem vorbeifahrenden Zug ist das alles weggeweht worden.
Ja, wahrscheinlich.
Aber das heißt ja, aber trotzdem ist halt in der Werkstatt kein Blut, an diesem Getriebeteil, das zum Zuschlagen benutzt wurde, ist kein Blut. Und ja, keine Ahnung, also es ist halt alles sehr, sehr mysteriös. An ihr ist kein Öl. Öl wäre ja auch nicht weggeflogen durch den Fahrtwind, ne? Also,
ja, also die Erklärung ist mir auch wirklich schleierhaft.
Aber es gibt noch mehr.
Es ist ja ähnlich, es erinnert mich so stark an unseren letzten Fall, ne? Also vor dem Radio-Siegen-Fall. Als es darum ging, dass irgendwie so mit 19 Messerstichen sich selbst zu ermorden und so. Also,
ja.
Ich weiß nicht, Leute.
Ja, total. Es gibt noch mehr. Und zwar wurden Haare am Tatort gefunden, deren Herkunft nicht geklärt wurde. Also die wurden bei der Leiche gefunden, an der Leiche. Da wurde nicht geguckt, wohin die gehört haben könnten. Die sind infolgedessen aus der Asservatenkammer der Polizei Linz verschwunden. Das heißt, man kann im Nachhinein auch nicht mehr klären, wohin die vielleicht mal gehört haben könnten. Da könnte man jetzt mutmaßen, dass ein ermittelnder Polizist vielleicht die Möglichkeit gehabt hätte, die wegzuschaffen. Keine Ahnung. Also aus so einer Asservatenkammer verschwinden ja nicht so leicht irgendwelche Dinge. Also da kann jetzt niemand von außen reinspazieren und das wegschmeißen.
Ja.
Es wurde auf der Leiche Blut und Sperma gefunden, das nicht zu Tibor Foko gehört und auch nicht zu Peter L., also dem Mitangeklagten. Und das nährt wieder so ein bisschen die Theorie, dass die Leiche, dass es eventuell vielleicht doch ein Sexualmord gewesen sein könnte, denn das Sperma war von seinem Aggregatzustand her so, dass es klar mit der Tat in Verbindung gebracht werden konnte. Also höchstwahrscheinlich wurde das Opfer ganz, ganz kurz vor der Tat, wahrscheinlich aber direkt nach der Tat sexuell missbraucht.
Kann man das denn so genau feststellen? Weil wir dürfen nicht vergessen, sie war Prostituierte und war offensichtlich in dieser Nacht auch unterwegs.
Aber
mag doch durchaus sein, dass das vielleicht von einem Freier gekommen ist, den sie vielleicht kurz davor hatte.
Es war in ihrer Vagina. Also sie hätte ja Kondome benutzt als Prostituierte mit Freiern. Da hätte sie niemals ohne Kondom geschlafen. Mhm. Also wenn es jetzt auf ihren Klamotten gewesen wäre, hätte man sagen können, jo, das kann im Rahmen ihres Jobs da sonst wie drangekommen sein. Aber es war in ihr. Also wird das irgendeinen Tatbezug haben.
Ja.
Und wie gesagt, es gehört weder zu Tibor Foko noch zu seinem vermeintlichen Komplizen. Das ist schon auch durchaus grenzwertig.
Mhm.
Der Ehemann des Opfers, der Begünstigter der Lebensversicherung war und diese auch kassiert, wird niemals als Tatverdächtiger quasi in den Fokus genommen, obwohl es da auch einige Anzeichen darauf gibt, dass diese Beziehung nicht besonders glücklich war und dass er das Geld nur zu gerne genommen hat. Der legt dann zwar ein Alibi vor der Polizei, das kann aber widerlegt werden, aber da fragt dann hinterher trotzdem keiner mehr, wo er gewesen ist, weil man ja Tibor Foko hat. So.
Ja, auch, also der ist für mich mal mindestens genauso verdächtig, weil ich glaube halt, klar, letztendlich war seine Frau Prostituierte, er kann allerlei Gründe gehabt haben, warum ihm das nicht gepasst hat, und je nachdem, wie er dann irgendwie, weiß nicht, psychisch gestrickt ist, neigt er sich dann vielleicht auch zu Gewalt. Also von daher finde ich, kann man auch so diese Art der Gewaltausübung mit einem Schuss ins Gesicht natürlich dann, das ist ja auch eine gewisse Message, durchaus mit ihm in Verbindung bringen.
Ja, zumal er eben klar profitieren würde von der Tat. Tibor Foko würde das nicht, ne? Also du hast ja eben die Frage gestellt, warum sollte er sie umbringen?
genau.
Da ist dann nur diese Yates-Horn-Theorie. Aber dieser Partner, der würde eben klar profitieren von der Sache, ne? Und wird trotzdem nicht ins Auge gefasst. Darüber hinaus,
kaum zu glauben,
darüber hinaus passieren komische Dinge. Bei einem Sachverständigen wird eingebrochen, es werden Beweismittel entwendet. So als ob jemandem daran gelegen sein könnte, dass da nicht mehr nachgeforscht wird. Und das, obwohl Tibor Foko ja schon im Gefängnis sitzt und zwei ermittelnde Polizeibeamten sterben auf mysteriöse Art und Weise.
Mhm.
Also, ich weiß nicht, das ist alles sehr, sehr fishy. Der Mann der Toten wird halt auch separat verhört vor Gericht, also nicht im Rahmen des Hauptprozesses. Und auch da, dass der kein Alibi hat beispielsweise, wird der Jury nicht erklärt, also das kriegen die nicht zu hören, die kriegen seine Ausführungen nicht zu hören, die erfahren nicht, dass es eine Lebensversicherung gab und die erfahren auch nicht, dass der de facto kein Alibi besitzt.
Ja, okay. Es ist einfach ein riesen Apparat ausgeklammert, der einfach total relevant sein könnte.
Im Dezember 1992 meldet sich dann die freigesprochene Regine U., die ja die Geliebte und Mittäterin von Tibor Foko gewesen sein soll. Die ist mittlerweile in die USA ausgewandert und führt da ein ganz normales Leben. Und hat jetzt so ein bisschen den Mut gefunden, darüber zu sprechen, was da so passiert ist. Und sie erhebt schwere Anschuldigungen gegen die österreichische Justiz. Und sie sagt, sie hatte eigentlich was ganz, ganz anderes ausgesagt, was in der Nacht gewesen ist. Aber die Polizisten hätten sie gefoltert, geschlagen, gegen den Kopf getreten, sie beschimpft und ihr Druck gemacht, mit dem Ziel, Tibor Foko zu beschuldigen. Also die wollten nichts anderes hören, außer den zu beschuldigen. Alles andere wollten sie nicht und sie haben ihr auch immer wieder Haftstrafen angedroht für den Fall, dass sie bei ihrer Ursprungsgeschichte bleibt und nicht ihn beschuldigt.
Okay, ist natürlich jetzt auch eine Überraschung. Ich muss auch sagen, also die Art und Weise des Ausdrucks ist auch wieder sehr vielseitig, um es mal so zu formulieren. Denn gefoltert, geschlagen, was misshandelt, unter Druck gesetzt, es wirkt auch ein bisschen übertrieben jetzt gerade. So eben wie auch vorhin die Geschichte sehr ausgeschmückt war.
Ja, sie sagt auch, dass diese Geschichte und auch diese Tatortbegehung, da hat sie quasi improvisiert. Sie wusste gar nicht so richtig, was sie da erzählen soll. Die Polizisten wollten einfach nur, dass sie Tibor Foko beschuldigt. Und in meinem Kopf hat sich da immer so ein bisschen die Theorie gesponnen, dass die Frau von Tibor Foko vielleicht schon vorher ein Verhältnis mit diesem Polizisten hatte. Ne? Ich meine, ihr Mann hatte auch Verhältnisse, warum soll sie keins gehabt haben?
Hm.
Und der hat jetzt dann einfach die großartige Chance gesehen, als es da diese Tote im Rotlichtmilieu gab, den Ehemann der Geliebten loszuwerden und hat deswegen Regina U., ob jetzt mit Schlägen, mit Folter, was auch immer, dann zu verstehen gegeben im Verhör, pass mal auf, ich will einfach nur folgende Geschichte von dir hören. Ne? Das scheint mir total sinnvoll, weil, wie gesagt, die Frau von Tibor Foko eben so kurz danach auch mit diesem Polizisten zusammengekommen ist. Ne? Also dieses Szenario plus eben der Tatsache, dass da aus der Asservatenkammer noch Beweise verschwinden und so, das liegt für mich so fast ganz klar auf der Hand. Ne?
Ja, schon irgendwie. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Riesenrisiko für diesen Polizeibeamten, weil es muss ja nicht zwangsläufig darauf ausgehen, dass halt Regina das auch macht, was er von ihr möchte, sondern es hätte ja auch sein können, dass sie einfach so tough ist und dann quasi dem entgegenhält, dass sie es nicht möchte und damit vielleicht dann irgendwie an seinen Vorgesetzten geht oder an die Öffentlichkeit, in die Medien. Weißt du, ja, ich meine?
Das,
also
das hättest du heute.
Es ist nicht garantiert.
Das hättest du heute vielleicht gemacht, aber in den 80ern wahrscheinlich nicht. Da waren die Leute eher noch so ein bisschen obrigkeitshöriger. Da gab es auch noch eher diese klassische Rollendynamik Mann-Frau. Da waren dann vielleicht auch Frauen noch nicht ganz so selbstbewusst, wie sie es heute sind. Ne? Und,
ja, das stimmt.
Und sie wird auch eher so ein bisschen als so ein Mäuschen beschrieben, also keine starke Persönlichkeit. Und es ist erwiesen, sie ist beim Arzt gewesen, sie hat das festhalten und dokumentieren lassen, dass sie nach der Verhaftung und nach den Verhören durch die Polizei Verletzungen und Blessuren hatte, die sie vorher nachweislich nicht hatte.
Okay, das ist natürlich eine wichtige Info.
Ja, also.
Ja, dann muss es ja stimmen.
Es scheint auf jeden Fall zu stimmen, wenn sie da nicht vielleicht in der Untersuchungshaft von irgendwem misshandelt wurde, aber es sieht.
Ja, die Frage ist jetzt, ist es jetzt der neue Liebhaber von Tibors Ex-Frau oder ist es halt möglicherweise jemand anders gewesen?
Ja, das wissen wir nicht. 1997 passieren nämlich einige Dinge. Peter L.
Also ganz kurz, Tibor hat jetzt welche Strafe genau bekommen?
Lebenslänglich, der sitzt auch jetzt immer noch im Gefängnis. Also 1992 hat sich dann quasi Regina gemeldet und ja, das hat dann so ein bisschen Zweifel an der Schuld gesät. Das Verfahren gegen Peter L. wird auch wieder aufgenommen in den späten 90ern. Der wird dann auch wieder freigesprochen. Tibor Foko allerdings nicht. Also das wird nicht angetastet, da gibt es keine Wiederaufnahme. Der hat mittlerweile angefangen, Jura zu studieren in Linz an einer Universität und mit dem Traum, irgendwann sich selber verteidigen zu können. Und
wer jetzt? Tibor?
Tibor, ja.
Also er ist auch im Gefängnis, also vom Gefängnis aus
studiert, dann irgendwie Fernstudium. Er bekommt quasi die Bücher ins Gefängnis und er bekommt zu wichtigen Vorlesungen auch immer wieder begleiteten Freigang.
Aha.
Zwei Begleiter des Wachpersonals gehen mit ihm zur Universität und nehmen mit ihm gemeinsam an verschiedenen Vorlesungen teil.
Mhm.
Und so schafft er es dann im Laufe einer solchen begleiteten Vorlesung zu flüchten.
In welchem Jahr? 97?
97, ja.
Okay. Hm.
Es ist der 27. April, 1995, entschuldige bitte. 1995. Tibor Foko kommt gegen 8:30 mit zwei Justizbeamten in der Universität Linz an und geht dann auf Toilette. Da haben Fluchthelfer von ihm eine Tränengaskartusche hinterlegt und einen Garagenschlüssel. Im Gedränge der Uni wird er die Polizisten los und 8 Minuten Fußmarsch zu einer Garage, wo Kleidung, Motorradkleidung und ein Motorrad für ihn bereitstehen, mit dem er dann vermutlich das Land verlässt. Also es gibt eine Fluchthelferin, die unter dem reißerischen Namen Trudy Truth ein Buch geschrieben hat. Die schreibt, sie sei selber mal zu Unrecht verurteilt worden, hätte sich deswegen an Tibor Foko gewandt. Und es gibt so 7 bis 8 Leute, die im Laufe der Jahre ihm geholfen haben, die Flucht vorzubereiten, weil die alle von seiner Unschuld überzeugt waren und die haben dann quasi das Motorrad gekauft, die ganzen Sachen, haben so den Fluchtweg aus der Uni für ihn ausgekundschaftet und das dann da quasi an diesem Tag vorbereitet.
Ist ja echt abgefahren. Also keine Leute aus seinem alten Umfeld, sondern wirklich Fans.
Seine Eltern waren wahrscheinlich dran beteiligt, also so ein bisschen altes Umfeld, aber der Rest tatsächlich Fans, ja. Ich finde, es spricht übrigens eine relativ deutliche Sprache, dass er für diesen Ausbruch in dieser Toilette als in Anführungsstrichen Waffe oder als Mittel, sich gegen die Polizei dann durchzusetzen, eine Tränengaskartusche hat. Also wenn man davon ausgeht, dass er wirklich vielleicht der Täter gewesen sein könnte oder wirklich ein gefährlicher Mensch, dann hätte man davon ausgehen können, dass man da eine Knarre findet oder sonst irgendwas, ne?
Ja, aber es hängt ja auch von seinen Komplizen
ab. Ja,
ne?
Aber die hätte er vielleicht überreden können. Also ich finde das
ja,
schon.
Ja, aber die kannst du ja auch nicht so einfach besorgen. Kannst du ja nicht irgendwie nebenan in eine Apotheke gehen und sagen, ich brauche jetzt mal einen Revolver oder
ja,
so.
Ja, aber da finden sich Wege. Das ist, weiß ich nicht.
Also ich, okay, sagen wir mal so, die Leute, die ihm geholfen haben, haben sich so oder so sehr weit aus dem Fenster gelehnt, ne? Also die sind ein großes Risiko eingegangen.
Auf jeden Fall, ja. Seitdem jedenfalls ist Tibor Foko verschwunden, also 30 Jahre jetzt knapp, ist der einfach wie vom Erdboden verschluckt und niemals wieder irgendwo aufgetaucht, wird bis heute gesucht und man vermutet, dass er sich nach Ungarn abgesetzt haben könnte, der hat ungarische Wurzeln. Seine Eltern sind auch, bis sie dann gestorben sind, mehrmals im Jahr nach Ungarn gefahren, da vermutet man, dass es dann da Treffen gab, dass die wussten, wo er ist, aber man kann das eben nicht beweisen. Aber diese Flucht ist ja offensichtlich so akribisch geplant worden. Irgendwie scheint er es, wenn er nicht mittlerweile auch tot ist, irgendwie scheint er ein Mittel gefunden zu haben, wirklich 30 Jahre komplett unter dem Radar irgendwo zu leben und sein Ding zu machen. Ne?
Hammer. Also wirklich Wahnsinn. Ja, also da hat die Uni ihm doch einiges ermöglicht, würde ich sagen.
Ja. Also er hat quasi auf seine Art einen Freispruch erwirkt für sich selber.
Ganz, ganz ohne Staatsexamen, ja, aber trotzdem verrückt, ne? Also es ist schon eine, ich weiß auch nicht tatsächlich, was, also ich bin auch 50-50 jetzt, ne? Also ich weiß nicht, also ich finde halt all das, was du vorhin gesagt hast, was quasi offensichtlich ausgeklammert wurde und was die Geschworenen alles nicht wussten, sind total wesentliche Fakten, die einfach auch darauf hindeuten lassen, dass es da irgendwie einen anderen Täter gab oder dass er es nicht war. Und einzig diese Aussage von Regina scheint ja dann auch irgendwie erzwungen gewesen zu sein. Also von daher ist es schon schwer zu sagen, ob er es jetzt war oder nicht. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch wirklich sagen, also dieser romantische Traum dann irgendwie in Haft so ein Jurastudium irgendwie zu absolvieren und dann sich selbst zu verteidigen, ging nicht auf. Vielmehr kann man fast sagen, dass es alles nur eine Fassade war, um halt einfach dann auch wirklich auszubrechen.
Ja, er hat auch gar nicht mehr dann irgendwie für seine Freiheit, er hätte für seine Freiheit auch kämpfen können. Im Jahre 2000, da wurde ihm quasi angeboten, von der österreichischen Regierung so zurückzukommen und so ein freies Geleit zu haben, also quasi dass er unbehelligt einreisen kann und man seinen Prozess wieder neu aufrollt. Dass diese Chance hat er aber verstreichen lassen, also er ist dann untergetaucht geblieben.
Mhm.
Aber wie gesagt, es gibt auch eben viel, was da unterschlagen wurde. Ne? Also dieser Kriminalbeamte, der dann seine Frau geheiratet hat, der in der Unterwelt auch sehr verwurzelt war, also der sich da auch auskannte und der auch ein enger Freund gewesen sein soll von einem direkten Konkurrenten von Tibor Foko. Das habe ich bisher noch nicht erwähnt.
Ja, das ist auch noch ein wichtiger Fakt.
Ja, das gibt diesen Menschen, der die sogenannte Annabelle-Bar leitet und der damals zuständige Ermittler, der dann später mit Tibor Fokos Frau verheiratet war, der ist dessen Trauzeuge gewesen und hat auch mit dem gemeinsam Urlaube gemacht. Also diese Sache von wegen, da wird mir vielleicht von der Konkurrenz was irgendwo untergeschoben, das ist durchaus gar nicht so weit hergeholt. Dann, wie gesagt, wir haben den Begünstigten der Lebensversicherung der Toten, der nicht ins Auge gefasst wurde. Es gibt da noch einen anderen Zuhälter, der so ein bisschen in mehreren Dokumenten genannt wird, als jemand, der Interesse am Tod des Opfers haben könnte. Aber auch in dessen Richtung ist nie ermittelt worden. Und wie gesagt, es gibt da diese Blut- und Spermaspuren an der Leiche, die nicht Tibor Foko zugeordnet werden konnten, die aber wahrscheinlich tatrelevant sind. Also das ist schon sehr, sehr viel. Neueste Untersuchungen sprechen dann irgendwann davon, dass doch ein Hundehaar an ihr gefunden wurde, an ihrer Kleidung. Und er hatte ja, wie gesagt, Hunde, ne? Und damals bei seiner Verhaftung wurde an ihm und an Regine U. wurde Nagellack sichergestellt, Nagellackspuren an der Kleidung.
Ja, und das könnte auch darauf hindeuten.
Und vor einigen Jahren konnte man dann auswerten, dass das der Nagellack war, den die Tote drauf hatte, als sie tot war. Das heißt,
Muss Festhalten oder sowas.
Ja, das heißt, es muss zumindest irgendeine Form von körperlichem Kontakt dieser drei an diesem Tag gegeben haben. Ne? Also das spricht dann wieder so ein bisschen für seine Schuld.
Ja, voll. Also ich finde auch dieses Szenario, dass es irgendwie die Konkurrenz war, die ihn ja irgendwie aus dem Weg schaffen wollte. Da finde ich eigentlich, das suggeriert so ein bisschen auch, dass Elfriede nur ein Kollateralschaden war, ne? Weil sie ja theoretisch dann einfach zur falschen Zeit am falschen Zeitpunkt gewesen ist und man das wusste von der Konkurrenz, um dann halt irgendwie diesen Plan auszuüben. Weißt du? Also ich finde halt, es ist durchaus möglich, aber umso trauriger ist es dann eigentlich wirklich für Elfriede, ne?
Ja, das kann durchaus sein, dass sie so ein Kollateralschaden war, dass es gar nicht direkt um sie ging. Ja, es sei denn natürlich, es war der Partner, der diese Lebensversicherung abräumen wollte. 600.000 Schilling, zum heutigen Zeitpunkt 21.000 Euro, natürlich jetzt keine Summe, für die man morden würde, aber nee. Je nachdem, wie es um die Beziehung bestellt war, das war natürlich damals auch noch mehr Geld als heute, ne? Also muss man jetzt auch noch dazu sagen.
Ja, vielleicht war auch für den Tater, Partner meine ich, war vielleicht auch dieses Geld, dieser Versicherungsbetrag letztendlich auch Nettes dabei, weißt du? Also wirklich, vielleicht war es ja wirklich nicht so seine Antriebsfeder, da jetzt irgendwie das Geld zu bekommen.
Ja, ich halte einfach nur fest, es gibt viele, viele Gründe an der Tat oder an der Täterschaft des Tibor Foko zu zweifeln und an der offiziellen Version. Es gibt natürlich auch Gründe, die dafür sprechen oder Kleinigkeiten, die dafür sprechen, aber wenn ich das alles so insgesamt betrachte, ja, da ist dann irgendwann nochmal ein Hundehaar an ihr gefunden worden, das kann man aber natürlich jetzt nicht zuordnen seinem Hund.
Aber es gab den Nagellack.
Es gab den Nagellack, aber das heißt ja nur, dass es irgendwann, als sie diesen Nagellack drauf hatte, zu Kontakt zwischen den dreien kam und wie gesagt, sie hat im Nachbarhaus gearbeitet und er hat regelmäßig mit ihr Kontakt gehabt, um sie zu überreden. Es ist nicht unmöglich, dass der irgendwo hinkommt. Wenn ich bedenke, dass in der Werkstatt jegliche Spuren fehlte, an dieser Getriebewelle jegliche Spuren fehlte, sie einfach keine Spuren dieser Werkstatt an sich hatte, dass Sperma nicht zu ihm gehört hat und auch nicht zu seinem vermeintlichen Helfer, ne? Das ist alles dünn. An seiner Kleidung sollen sich Schmauchspuren befunden haben, was natürlich wieder dafür sprechen würde, aber wir hatten auch schon mal das Phänomen, die können sich sehr, sehr lange halten. Hatten wir im Fall Andreas da so, da sprach Marc Benecke davon, dass die Schmauchspuren und seine Klamotten noch aus seiner Bundeswehrzeit kommen konnten.
Ja.
Und es gibt eben verschiedene chemische Verbindungen, unter anderem Druckerschwärze, die teilweise ähnlich chemisch zusammengesetzt sind, sodass die eben oftmals für Schmauchspuren gehalten werden bei nicht so einer guten Untersuchung. Ne?
Ja. Ja, und je nachdem, wann der Nagellack gefunden wurde, hätte es ja auch sein können, dass der nachträglich irgendwie drauf angebracht wurde.
Genau wie das Hundehaar.
Genau.
Ja, Davon war nämlich zuerst, wie gesagt, in den ersten Berichten gar nichts zu lesen. Und das ist, wenn man bedenkt, dass da offensichtlich auch jemand es möglich machen konnte, aus der Asservatenkammer eben Dinge verschwinden zu lassen, dann kann der vielleicht auch Dinge hereinbringen. Ne?
Hm. Ja, durchaus so möglich.
Und wie gesagt, zwei Polizisten, die am Fall mitermittelt haben, die halt unter seltsamen Umständen verstorben sind, das ist halt auch, das kann Zufall sein, ne? Aber das ist halt auch wieder so ein bisschen, ja, fishy alles.
Ja, also ich finde, wobei ich definitiv bleibe, ist, dass ich halt dieses ursprüngliche Motiv nicht sehe. Also ich weiß nicht, ob das so ein krasses Tatmotiv sein kann, dass sie nicht bei ihm gearbeitet hat.
Sehe ich genauso.
Ja, und hinzu kommt, dass seine Persönlichkeitsmerkmale bis dahin nicht stark genug so ausgeprägt waren, dass man sagen könnte, okay, er neigt zu extremer Gewalt. Er war vielleicht so ein bisschen ein schwieriger Typ und war auch nicht abgeneigt, irgendwie, keine Ahnung, mal so den Harten zu spielen oder hat auch Sport gemacht und sowas, aber ob er jetzt wirklich auch ein Mörder ist, weiß ich nicht. Das habe ich jetzt zumindest noch nicht so rausgehört.
Ja.
Und von daher finde ich, sind das so zwei Aspekte, die für mich so ein bisschen fraglich sind.
Ja, das ist für mich auch ein Weitersprung. Also von, das ist jemand, der Konflikte annimmt und die auch, wenn es sein muss, körperlich für sich entscheidet, hinzu, der schießt jemandem kaltblütig ins Gesicht. Das ist schon ein Sprung, ne? Also
genau.
Das kann man so nicht unbedingt ableiten, das sehe ich genauso.
Ja.
Tja, da sind wir bei der immer wiederkehrenden und immer wieder gern genommenen Community-Frage. Was denkt ihr denn? Ich meine, die meisten von euch oder viele von euch werden den Fall kennen. Ich weiß, dass wir sehr, sehr viele richtig krasse True Crime Junkies in unserer Community haben. Habt ihr euch da im Vorfeld schon mal Gedanken gemacht? Und wenn ja, zu welchem Schluss seid ihr gekommen? Was denkt ihr von Tibor Foko? Denkt ihr, der lebt noch? Denkt ihr, der hat 30 Jahre irgendwo ein chilliges Leben geführt? Oder was denkt ihr, wie es mit dem weitergegangen ist? Und ja, wenn ihr uns noch nicht folgt, um solche Gedanken mit uns zu teilen, dann tut das mal. Folgt uns bei Instagram. Da könnt ihr dann mit uns in Verbindung treten und uns mitteilen, was ihr denkt. Und da könnt ihr eben auch sehen, wie eingangs erwähnt, wann ihr uns mal live auf der Bühne sehen könnt. Ich glaube, das ist relativ lohnenswert. Das ist jetzt richtig doofes Eigenlob gewesen, aber so, ich glaube, unser Debütabend für uns war der geil, das weiß ich. Und ich habe viele, viele glückliche Gesichter im Zuschauerraum gesehen und ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die es cool fanden. Also ich glaube, das ist schon ganz cool. Lasst uns irgendwie zusammen schöne Abende haben.
Also sehen wir uns, wenn alles gut läuft, genau heute in einem Monat in Burbach im Heimhoftheater.
Ja, wunderschöne Kulisse, kleines, uriges Theater. 15 Euro im Vorverkauf, 17 Euro an der Abendkasse, das ist traumhaft. Und wie gesagt, die Karten für Hamburg und auch für unseren Podcast-Geburtstag am 13.11. in der Krombacher Erlebniswelt, die sind auch schon online. Das bei Krombacher wird wieder so wie bei unserem Bühnendebüt. Festpreis, 90 Minuten Show plus minus und danach dann 2,5 Stündchen Schinken, Brote und Freibier und wir tun unser Bestes, von Tisch zu kommen und mit euch ins Gespräch zu kommen. Klappt nicht immer aufgrund der Kürze der Zeit und der Fülle des Saales, aber wir tun unser Bestes.
Auf jeden Fall. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, liebe Leute da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Fabian, vielen Dank, dass du diesen Fall so wunderbar präsentiert hast, wieder. Und ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.